Wisst ihr, was Containern ist? Ich meine nicht das, was sich da jetzt im Suezkanal abgespielt hat. Containern hat etwas damit zu tun, dass sehr viel zwar vom Datum her abgelaufene Lebensmittel einfach entsorgt werden und sich Menschen aufmachen, um davon zu leben, die also in den Müllbehältern unserer Wohlstandsgesellschaft nach ihrem Essen suchen. Jetzt geht es mir nicht um die, die das tun, vielleicht auch, sondern um das, was da weggeworfen wird. Aussortiert. Nicht mehr brauchbar. Weggeschmissen. In einen riesigen Mülleimer. Genau das hat Jesus auch bevorgestanden, als er da am Kreuz hängt. Ausgesondert, für nicht gut befunden, nicht ausreichend, Verfallsdatum überschritten. In einem Massengrab entsorgt, Massengräber. Immer wieder hört man davon, auch zum Teil aus Ländern der dritten Welt im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Oder welches Entsetzen geht durch, wenn wieder so ein Massengrab gefunden wird, irgendwo aus dem Kosovo-Konflikt oder wo auch immer auf dieser Welt Menschen einfach entsorgt werden. Tanja hat uns eben aus einem Text gelesen, der 700 Jahre aufgeschrieben wurde von dem Propheten Jesaja, 700 Jahre bevor Jesus gelebt hat. Und in diesem bemerkenswerten Kapitel 53 des Propheten Jesaja heißt es weiter: Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Der Prophet, was er hier schaut und was er hier beschreibt, ist letztlich genau das, was mit Jesus passiert ist. Abgeurteilt, als Verbrecher abgestempelt, stirbt Jesus am Kreuz. Aber hier am Kreuz passiert noch etwas anderes. Jesus identifiziert sich mit all den Namenlosen in den Massengräbern dieser Welt. Jesus identifiziert sich mit denen, denen keine Würde mehr zuerkannt wird, deren Verfallsdatum überschritten ist, die unbrauchbar geworden sind oder nie brauchbar waren. Wir rechnen das Jesus hoch an, dass er sich so weit erniedrigt hat, dass er sich mit solchen Menschen identifiziert. Aber das Geheimnis ist, dass Jesus nur dort zu finden ist. Oder wie verstehen wir die Worte, die er an seine Jünger richtet, wenn er von dem letzten Weltgericht spricht und wenn er sagt: Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Stell dir einmal vor, du stehst vor den Toren der Ewigkeit, erbittest Einlass und dann kommt Jesus. Und er hat ein Kind an seiner Hand. Eins von diesen namenlosen Gesichtern, die zum Teil täglich über unsere Bildschirme uns ins Haus kommen, eins von diesen Flüchtlingskindern. So eins hat er an der Hand. Und da stell dir vor, es kommt darauf an, was dieses Kind über dich sagt. Jesus sagt, ist der oder ist die dein Freund oder deine Freundin? Und deine Ewigkeit hängt davon ab, was dieses Kind sagt. Jesus identifiziert sich so sehr mit dem, was wir für den Müll dieser Welt halten, dass er sein Leben hingegeben hat. Das ist Karfreitag. Das ist Karfreitag. Jesus lässt sich selbst als Müll dieser Welt aburteilen. Ist das zu heftig, was ich sage? Ich staune über das, was Jesaja geschaut hat, was er gesehen hat. Jesus wird sein Grab gegeben. Er wird zu den Gottlosen geurteilt und zu den Gottlosen gerechnet. Aber das Erstaunliche, dieser Vers geht weiter. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen in seinem Tod. Das ist interessant. Aber bei einem Reichen in seinem Tod. Das heißt, Jesaja hat geschaut, dass das, was mit Jesus passiert, etwas Gewaltiges und Unvorstellbares ist. Dass er wirklich zu den Ausgestoßenen, Ausgegrenzten dieser Welt gezählt wird, abgeurteilt wird als einer, der nichts wert ist. Aber zugleich sieht er, dass sein Begräbnis bei einem Reichen ist. Dieser Text aus Jesaja ist so faszinierend. Ich hörte einmal von einem orthodoxen Juden, der zum Glauben gekommen ist an den Messias, an Jesus Christus. Und dann fragte er, ob er in seiner Familie einen Text lesen darf. Und sie sagten, ja, lies einen Text. Und dann las er Jesaja 53. Und sie unterbrachen ihn und sagten, du hast uns nicht gesagt, dass du einen Text aus dem Neuen Testament liest. Aber dieser Text steht nicht im Neuen Testament. Er ist lange geschrieben, bevor Jesus geboren wurde. Und selbst wenn man sagt, um das zu entkräftigen, Jesus hat es total darauf angelegt, genau diese Prophetie zu erfüllen. Der hat genau so gelebt, damit genau das passiert. Er hat sich so verhalten, man kann ja mit seinem Verhalten das eine oder andere provozieren und herausfordern, dass man in gewisser Weise so behandelt wird. Er hat sich so benommen, dass genau alles genauso eingetroffen ist. Selbst wenn man das alles sagen würde, dann bleibt dieser Punkt. Abgeurteilt am Kreuz, aber wie kann Jesus über seinen Tod hinaus das Wissen, dass diese Prophetie erfüllt wird und er das Grab eines Reichen bekommt? Und davon lesen wir im Matthäusevangelium unter anderem. Dort heißt es, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann aus Arimathäa mit Namen Josef, der selbst auch ein Nachfolger, ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen aushauen gelassen hatte. und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft. Zu den Verbrechern gerechnet, aber bei einem Reichen ist er begraben. Bleiben wir noch einmal bei dieser absoluten Identifikation von Jesus mit den Armen und Ausgestoßenen und Ausgegrenzten dieser Welt. Wenn wir zu Jesus gehören wollen, dann ist das unser Platz. Jesus ist dort zu finden. Jesus identifiziert sich mit diesen Menschen. Und wir, identifizieren wir uns mit Jesus? Dazu werden wir aufgefordert. Das ist das Evangelium. Jesus ist so weit herabgekommen, so niedrig geworden, dass die Niedrigsten ihn finden. Um es modern psychologisch auszudrücken, er hat eine ganz tiefe Schwelle genommen. Unterste Schwelle, dass jeder drüber kann. Jeder. Und die Identifikation mit Jesus, die geschieht für uns in der Weise, dass wir Ja sagen zu dem, was er für uns getan hat. Und damit dem Weg folgen, den er uns vorgegangen ist. Und die tiefste Identifikation mit Jesus, die haben wir in der Taufe. Mit ihm gestorben. Wirklich mit ihm gestorben, den Verbrechertod? Mit ihm gestorben und begraben und auferweckt. Das ist ja das, was wir dann an Ostern feiern. Diesen Sieg über diese Welt. Und das ist die tiefe Einladung auch, Ja zu sagen zu Jesus. Und natürlich ist die Taufe ein großes Fest, dass Menschen Ja sagen zu Jesus und sich ganz auf die Seite von Jesus stellen. Aber es hat doch etwas mit sich demütigen zu tun, dass wir ihm diesen Schritt in das Taufwasser nachfolgen und uns mit Jesus identifizieren. Diese Identifikation, das ist das, wozu wir eingeladen und auch aufgefordert sind, wenn wir über Karfreitag nachdenken. Und das ist das, was immer wieder zusammengehört. Unser Leben mit Jesus hat zwei Teile. Und die Nachfolge Jesu in dieser Welt ist zweigeteilt. Wenn wir mit ihm leiden, dass wir auch mit auferweckt werden zur Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus bezeugt es und sagt, wir sind verachtet. Die Armen. Aber die Armen, die viele reich machen. Weil der Reichtum darin begründet ist, dass wir den einen haben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Aber wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und er hat Anteil an dem, was Jesus geschenkt hat, erworben hat. Und wir begreifen, wenn wir unter dem Kreuz stehen, Jesus, das hast du für mich getan. Ich erinnere an Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Dieser junge Adlige war unterwegs, besuchte ein Museum, wie das so im Adelsstand üblich war, und dann stand er vor einem Bild des Gekreuzigten. Und auf einmal redete dieses Bild zu ihm. Das ist ein Bekehrungserlebnis. Dieses Bild fing an zu reden. Und Jesus sagte zu ihm, das habe ich für dich getan. Und was tust du für mich? Und darauf fing er an, seinen Hof, seinen Besitz zu öffnen. Zunächst für die vertriebenen Protestanten, die Hugenotten und andere, die aus ihren Heimatländern vertrieben wurden, und ihnen sein Land zur Verfügung zu stellen, dass sie dort eine neue Heimat finden konnten. Und wir wissen, welch ein Segen davon ausgegangen ist. Ludwig Nikolaus Graf von Zinzendorf, seine Bewegung, die Losungen der Herrenhuter Brüdergemeinde, lesen wir bis heute. Und es ist letztlich das erste Missionswerk, das das Evangelium bis an die Grenzen der Welt verkündigt hat. Zu dir sagt Jesus heute auch, das habe ich für dich getan. Diese Worte aus Jesaja 53 haben übrigens in vielfacher Weise einen Widerklang gefunden, unter anderem in einem alten Lied, das der Apostel Paulus dann zitiert im Philipperbrief. Ich lese aus Philipper 2. Jesus, der Gott gleich war, daran aber nicht festhielt wie an einem Raub oder an einem kostbaren Besitz, sondern sich selbst zu nichts machte. Und er nahm die Gestalt eines Sklaven an, wurde ein Mensch unter Menschen. Und er erniedrigte sich so sehr, dass er sogar dem Tod gehorsam wurde, dem Tod am Kreuz, dem Verbrechertod. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen. Der himmlischen Welt, das sind die Engel, diese gewaltigen Geschöpfe der unsichtbaren Welt, diese gewaltigen Geschöpfe der Ewigkeit, sie beugen ihre Knie vor Jesus. Auf der Erde, wie immer die Herrscher heißen, im Weißen Haus oder in Moskau oder wo auch immer, sie beugen ihre Knie vor ihm. Jesus, und die in der Unterwelt, und in jeder Sprache, in jeder Zunge, jeder wird es bekennen, feierlich aussprechen. Jesus ist Herr. Und darum ist Karfreitag für uns die Einladung, uns mit Jesus zu identifizieren und teilzuhaben an seinem Sieg. Unsere Herzen gehören dem Mann von Golgatha. Amen.